Ey, da bist du mal eine Woche raus und da passiert irgendwie so viel. Der Transfermarkt überwuchert, neuer Bundestrainer hier, neuer Trainer in der Liga da. Ah, es wird allerhöchste Zeit, dass wir wieder loslegen.
Die 45, eine Halbzeit Fußball.
Ja, war rückblickend vielleicht nicht die allerschlauste Variante, sagen wir mal so, angesichts der News und so weiter, die letzte Woche ausfallen zu lassen. Wobei, die News sind ja eigentlich auch alle jetzt gerade erst vor wenigen Tagen passiert, die vielen Transfers. Und meine Güte, da haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge zu besprechen. Aber ja, nach dieser einen Woche Pause eben heißt es jetzt wieder Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die 45. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Nina, eure Hostin, wie immer hier. Und wir sind mittlerweile angekommen bei Folge 87. zum 15. Spieltag. Erstmal an dieser Stelle auch nochmal Ramadan Mubarak an alle, die fasten, die diesen Fastenmonat durchziehen. Ja, ich hoffe, dass ihr in eurem Alltag da auch gut begrüßt werdet, sage ich mal, und dass ihr das eben timen könnt und nicht irgendwie, gut, dumme Kommentare wird es auf jeden Fall geben, aber dass zum Beispiel im Fußballverein auch drauf geachtet wird und dass dem Fastenbrechen Raum gegeben wird auf jeden Fall. Also kommt da gut durch und wir kommen jetzt gut rein in diese Folge. Ich freue mich richtig, ich habe wieder eine Gästin am Start gewesen und zwar passt das wie die Faust aufs Auge. Muss ich mal meine persönliche Planung ein bisschen loben, denn ich habe für diese Woche angefragt beim 1. FC Köln, die ja einen Saisonrekord aufgestellt haben mit den ZuschauerInnenzahlen. Und da habe ich gesprochen mit Dora Zeller und da wünsche ich euch jetzt direkt mal ganz viel Spaß.
Hinter den Kulissen.
Sie ist seit 11 Jahren Nationalspielerin in Ungarns A-Team, zweifache Fußballerin des Jahres in Ungarn, hat schon einiges miterlebt in der Bundesliga. Mittlerweile ist sie angekommen bei Köln und hat da gerade einen Zuschauerrekord, zumindest was die Saison angeht, miterlebt. Hi Dora Zeller.
Hi.
Wir legen wie immer los mit der Schnellfragerunde auf die ganz vielen Sachen, die du schon miterlebt hast und vor allen Dingen eben jetzt das Erlebnis am Wochenende, kommen wir gleich zu sprechen. Die erste Frage, lieber Tor oder Vorlage?
Vorlage.
Okay. Welche Rheinseite ist die schönere?
Kölnseite.
Karneval, ja oder nein?
Ja.
Ich komme aus dem Randgebiet von Berlin, das ist für mich ein einziges großes Rätsel. Aber die Fotos sind auf jeden Fall immer sehr, sehr schön, muss man sagen. Wie würdest du dich auf dem Platz beschreiben?
Ich bin technisch stark, auch mittlerweile zweikampfstark. Ja, ein bisschen so wie meine Trainerin bei der Nationen, die stille Liederin.
Ja, stille Lieder. Schreiben wir auf jeden Fall dann bei Instagram mit rein in den Social Media Post. Du hast gesagt, du bist mittlerweile zweikampfstark. Seit wann würdest du das festmachen?
Ich würde sagen, vielleicht seit dieser Saison. Ich habe es ein bisschen gemerkt, dass so meine Zweikämpfe etwas besser sind als in der Vergangenheit. Und ja, deswegen sage ich jetzt mal zweikampfstark.
Voll interessant. Also wie genau hast du dann daran gearbeitet oder ist es einfach so gekommen oder hast du dir das auch vorgenommen?
Ich habe schon öfters mal das Feedback bekommen von Trainern, von Mitspielerinnen, dass es vielleicht ein bisschen was fehlt in den Zweikämpfen. Und dann habe ich das einfach versucht umzusetzen. Dann habe ich auch gemerkt, wenn ich ein bisschen aggressiver werde in den Zweikämpfen, dann kann ich auch mehr die Bälle haben. Und ja, es klappt auch nicht immer, aber ja, wie gesagt, ich denke, es ist schon besser geworden.
Mega gut. Gibt's da noch irgendwie andere Sachen, wo du selber sagst, da würde ich schon ganz gerne noch dran weiterarbeiten?
Ja, es gibt immer Sachen. Vielleicht es ist schön, so stiller Lieder zu sein, aber manchmal denke ich mir, ja, manchmal könnte ich auch mal ein bisschen lauter werden auf dem Platz. Das ist nicht so mein Ding. Ja, Kleinigkeiten immer, man kann immer verbessern. Ja, jetzt fällt mir jetzt ja, vielleicht Entscheidungen besser zu treffen, aber ja, wie gesagt, man kann immer was besser machen.
Das ja, geht immer bergauf, das stimmt wohl. Auf jeden Fall, was richtig gut gelaufen ist, ist jetzt das Wochenende für euch. War ein erfolgreiches Wochenende für Köln auf jeden Fall. 2-1 gewonnen im Rhein-Energie-Stadion. Mehr als 30.000 Leute damit dabei, was ein Saisonrekord ist jetzt. Ihr hattet ja schon letzte Saison auch den Rekord überhaupt aufgestellt mit fast 40.000 Leuten. Gegen Frankfurt ist das gewesen. Aber da bist du natürlich nicht mit dabei gewesen, weil du ja erst die Saison mit dabei bist bei Köln. Aber wie war das jetzt für dich? Das ist wirklich eine der meistgefragten Fragen gewesen bei Instagram. Wahlweise noch gefolgt von einem Common FC. Wie war es im Stadion?
Es war unglaublich. Also ich hatte wirklich Gänsehautmomente, auch während des Spiels. Schon vor dem Spiel, als wir da reingelaufen sind und alle die Schals hoch gehalten haben und so die FC-Hymne gesungen haben, das war wirklich unglaublich. Und ich hatte wirklich Gänsehaut. Und als wir das erste Tor geschossen haben und dann das Torhymne dann auf einmal losging, das war auch wirklich wieder ein Gänsehautmoment. Und ich muss sagen, dass unsere Medienabteilung und der ganze Verein hat einen mega Job gemacht, weil ich hätte das früher nie gedacht, dass wir so vor 30.000 Leuten spielen können. Und es war einfach unglaublich. Man kann das gar nicht beschreiben.
Ja, wir haben das ja jetzt schon öfter erlebt in der Bundesliga, zumindest, dass es eben in einem großen Stadion gewesen ist, aber vor so vielen Leuten eben dann doch sehr, sehr selten. Aber immer, wenn man da Stimmen von Spielerinnen eben hört, dann ist es so, ja, wie du auch meintest, so sauschwer zu beschreiben. Hast du schon mal vor mehr ZuschauerInnen oder ähnlich vielen gespielt? Das ist auch eine Frage via Instagram gewesen.
Nein, noch nicht. Also in Bremen, das Highlight-Spiel in Bremen war ja vor 20.000 Zuschauern und jetzt 30 ist für mich so die größte Zahl. Und ja, es war wirklich, also ich kann es nochmal sagen, es war wirklich unglaublich. Und schon während des Spiels habe ich gedacht, boah, ich bin so neidisch auf die Männer, dass sie das jede Woche erleben dürfen. Ja, es wäre schön, dann wirklich jede Woche vor so eine Kulisse zu spielen.
Also ich glaube, wenn ein Verein das hinkriegen könnte, dann wäre es auf jeden Fall Köln. Also das ist ja wirklich eine Love-Story. Ihr knackt da die Rekorde noch und nöcher. Aber interessant, dass du dann auch sagst, so irgendwie dieser Neid dann tatsächlich auch da, was ja wahrscheinlich auch auf vielen anderen Ebenen noch da ist, was irgendwie Ausstattung und so weiter angeht und einfach diesen Vorsprung, den sie haben durch so viel mehr Jahre irgendwie schon Investitionen. Der DFB will da ja auch ein bisschen was fördern auf jeden Fall bei den Frauen und hingehen zu, ich glaube, ab 2025/26 eine Mindestgröße bei den Stadien von 5.000 Zuschauerplätzen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Verfolgst du sowas dann auch, wenn du eben so den Traum schon miterlebst quasi mit so vielen ZuschauerInnen wie jetzt am Wochenende?
Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Man merkt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Das ist schon mal sehr schön, dass zumindest ein Highlightspiel pro Saison gibt. Vor 3-4 Jahren war es auch noch unmöglich. Und jetzt auch andere Vereine spielen im großen Stadion. Also das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung.
Hey, über die Entwicklung kommen wir später auch nochmal zu sprechen, wenn wir so ein bisschen auf deine Karriere gucken. Jetzt nochmal konkret zum Wochenende. Ist da der Ablauf auch ein bisschen anders gewesen, weil ihr eben schon wusstet, ich meine, es war ja klar, dass sehr, sehr viele Tickets verkauft sind. Ich glaube schon die 25.000 waren im Saisonrekord, die angesagt wurden vorher. Ist der Ablauf dann irgendwie ein anderer? Bereitet ihr euch nochmal genauer vor, hey, da wird halt eine Menge los sein?
Ja, war ein bisschen anders. Wir haben einmal im Training, hat der Trainer uns mit Ohrstöpseln überrascht, okay. Dass wir halt ein bisschen uns darauf vorbereiten, dass wir uns nicht so gut hören können, wenn es so laut wird im Stadion. Das war schon mal etwas Besonderes in der Vorbereitung. Aber ansonsten, wir haben uns versucht, nur auf das Fußballerische zu konzentrieren und ja, quasi unser Job zu machen und nicht zu sehr auf diese Highlights und auf die Zuschauerzahl zu konzentrieren. Mhm. Und ja, am Ende hat es auch ganz gut geklappt. Man kann das jetzt nicht alles so im Kopf so sich vorbereiten, dass man das so alles ausschließt. Aber ja, wir haben halt versucht, uns wirklich auf das Spiel zu konzentrieren, weil das war auch ein wichtiges Spiel für uns. Und ja, wie gesagt, es hat ganz gut funktioniert und das freut mich sehr.
Ja, gut funktioniert auf jeden Fall. Und du meinst eben wichtiges Spiel, enorm wichtiges Spiel. 3 Punkte habt ihr da eingesagt. Seid jetzt 6 Punkte vor dem Abstiegsrang, aber eben auch 6 Punkte hinter Freiburg, die einen Platz vor euch sind. Das ist irgendwie, also als ich auf die Tabelle geguckt habe, habe ich gedacht, das ist irgendwie eine ganz komische Situation, oder? Wie geht ihr so damit um?
Ja, wir wollen erstmal auf uns gucken und Klassenerhalt so früh wie möglich dann auch zu schaffen und jetzt erstmal nicht gucken, okay, was macht Nürnberg, was macht Freiburg, das ist jetzt für uns nicht so wichtig, erstmal unseren Job zu machen und ja, wie gesagt, das waren sehr wichtige 3 Punkte und ja, ich freue mich einfach, dass es so so vor einer Kulisse geklappt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja auch schon gesagt, ne, ihr guckt nicht so sehr auf die anderen Teams, eher auf euch. Und was bei euch eben auffällt, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich hier im Podcast auch schon öfter mal thematisiert, die Offensive bei euch, da sind schon ein paar Schwierigkeiten mit dabei. Also das wirkt öfter schon eher ein bisschen ungefährlich. Und jetzt aber eben im Spiel gegen Bremen habt ihr da quasi ein Offensivfeuerwerk abgeliefert und echt richtig viele Möglichkeiten ja auch noch liegen gelassen. Was ist denn da los gewesen?
Gute Frage. Ja, ich glaube, generell sind wir in der Offensive gut aufgestellt. Also wir haben auf jeden Fall sehr gute und gefährliche Spielerinnen vorne.
Dich unter anderem?
Ja, es hat einfach in den letzten Spielen nicht so geklappt, so Chancen erstmal zu erarbeiten. Aber das hat jetzt am Wochenende sehr gut geklappt. Nur jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir auch die Tore machen. Weil im Spiel habe ich auch schon gedacht, wow, wenn wir jetzt nicht noch ein zweites Tor schießen, dann kann es sein, dass Bremen dann noch ins Spiel zurückkommt. Aber dann haben wir zum Glück noch mal ein zweites Tor gemacht. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind gefährlich, aber in den letzten Spielen hat es einfach nicht geklappt. Aber ich hoffe, dass jetzt dieses Spiel uns dann auch das Selbstvertrauen gibt, dass wir vorne auch Chancen kreieren können und hoffentlich dann auch Tore machen können.
Ja, das ist irgendwie jetzt dann auch ein bisschen, also sehr interessant. Ihr reist jetzt eben am Montag dann nach Leverkusen und Leverkusen, also wenn wir da auf die Zuschauerinnenzahlen schauen, also erstmal ist es für dich ein besonderes Spiel, weil du auch bei Leverkusen gespielt hast, aber es ist eben auf die Zuschauerinnenzahlen auch geschaut, wirklich interessant, weil Köln natürlich jetzt gerade mit dem 30.000 Spiel wahnsinnig einen guten Zuschauerinnenschnitt hat und Leverkusen eher am unteren Ende dieser Tabelle zu finden ist. Stellt ihr euch da jetzt auch nochmal irgendwie besonders drauf ein? Denkt ihr da dran oder ist es so, ja, das war jetzt eben ein Ausreißer nach oben und jetzt wird es einfach wieder ein bisschen ruhiger? Oder denkst du schon so, oh, das könnte weird werden?
Nee, also ich persönlich denke nicht an die Zuschauerzahl jetzt. Ich hoffe einfach, dass viele FC-Fans kommen am Montag, uns zu unterstützen. Und wie gesagt, ich gucke jetzt nicht, wie viele Zuschauer sind in Leverkusen oder in Köln. Das ist jetzt aus sportlicher Sicht immer für mich uninteressant. Ich freue mich natürlich, dass wir, auch wenn wir im Franz-Krämer-Stadion spielen, dass wir viele Zuschauer haben und eine großartige Stimmung haben. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass viele FC-Fans kommen am Montag und dass wir dann auch im Derby dann so eine Leistung zeigen können und dann auch da die 3 Punkte dann mitnehmen können.
Ja. Sind so Spiele gegen Leverkusen für dich immer noch so was Besonderes? Also hast da 3 Jahre, wenn ich richtig liege, gespielt, dann 1 Jahr zwischendurch in Schweden und jetzt halt zum großen Konkurrenten Köln gewechselt. Ist das irgendwie noch was Besonderes? Also allein schon wegen des Derbys, aber auch für dich persönlich?
Es ist immer was Besonderes, gegen den Ex-Club zu spielen. Also ja, es ist, wie gesagt, es ist ein Derby. Deswegen ist es schon etwas Besonderes und für mich persönlich auch, weil ich ja auch in Leverkusen gespielt habe. Und dann ist man immer ein bisschen mehr motivierter.
In Köln, da kennt man ja diese Situation mit Abstiegskampf, in der ihr jetzt auch gerade wieder seid. Auch die letzte Saison war echt nicht so einfach. Das war dann die Saison eben, nach der du wieder zurück bist in die Liga. Was hat dich denn da überzeugt, zu Köln zu wechseln?
Ich glaube, letztes Jahr hat man auch gesehen, dass das Potenzial da ist in der Mannschaft. Mhm. Irgendwie die Ergebnisse haben dann wieder nicht so gestimmt, aber wie gesagt, man hat das Potenzial gesehen und ich habe mich gefreut, dass ich wieder in der Bundesliga spielen kann und deswegen war es jetzt für mich ein guter Schritt.
War das dann so, dass Köln eben auf dich zugekommen ist oder hast du aktiv selber auch in Schweden schon geguckt nach dem einen Jahr, ich würde ganz gern wieder woanders hin?
Ja, ich wollte auf jeden Fall wechseln und ich wollte in die Bundesliga zurück und dann haben wir Kontakt mit Köln aufgenommen und dann ging es alles ganz schnell.
Kannst du sagen, warum du da weg wolltest aus Schweden, also von Häcken?
Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, habe auch nicht so viel Spielzeit bekommen und deswegen war für mich da die Zeit nicht so schön. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch in Deutschland ein bisschen vermisst. Und deswegen, ja, ich stand schon im Winter fest, dass ich wechseln möchte. Und ich freue mich, dass es dann so geklappt hat.
Ja, du warst ja wirklich schon seit du 19 bist in Deutschland bei Hoffenheim angefangen und so. Charlene hat bei Instagram noch gefragt, wo wir eben gerade noch bei Köln waren, was Köln denn so besonders macht?
Ja, also das ist ein Traditionsverein und von dem ersten Moment, als ich bei Köln unterschrieben habe, habe ich gemerkt, oh, das ist hier etwas anderes. Das ist so wie bei Karneval sagt man, es ist ein Gefühl, das lebt man. Das, ich glaube, das kann man auch über den Verein sagen.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, das ist ein Gefühl, da hört man ja auch dann direkt immer, das ist in dir Föhr. Ich kann, es tut mir sehr, sehr leid, ich kann keinen Kölsch nachmachen. Aber du hast
das
ja wirklich.
Ich auch nicht.
Ah, schade, das ist jetzt gerade eine Frage gewesen. Nee, ich habe wirklich ganz, ganz viel durchforstet nach Interviews mit dir auch und so weiter. Und das ist, Spoiler Alert hier, wirklich, wirklich schwierig, an alle HörerInnen wirklich was zu finden, insgesamt über Spielerinnen eben in der Bundesliga der Frauen. Aber was ich gefunden habe, ist ein Interview noch von Hoffenheimer Zeiten, wo du irgendwie, glaube ich, gerade ganz frisch da warst und gesagt hast auch, ja, du hast Deutsch zwar in der Schule gelernt, aber in Sinsheim, da ist halt noch der Dialekt auch noch mit dazu gekommen. Und jetzt bist du auch noch nach Köln, wo ja auch ein Dialekt mit dabei ist.
Ja, zum Glück wird im Training nicht Kölsch gesprochen, das ist schon mal gut. Aber ja, in Hoffenheim hatte ich am Anfang echt Schwierigkeiten mit dem Dialekt, weil, also wie gesagt, ich habe schon in der Schule gelernt und als ich dann nach Hoffenheim kam, da habe ich gesagt, boah, das ist eine ganz andere Sprache, was man hier spricht. Ich habe zum Glück dann ein Wörterbuch bekommen, so Badisch-Deutsch, das hat ein bisschen geholfen, aber ja, da zum Glück haben die Spielerinnen auch nicht alle Badisch gesprochen.
Sehr gut. Hast du so ein Wörterbuch dann auch für Kölsch bekommen?
Nein, das habe ich noch nicht.
Aber ich habe gesehen auf der Website von Köln, dass du dich für Sprachen interessierst.
Ja, ich lerne sehr gerne Sprachen.
Sau cool. Also welche Sprachen sprichst du? Also offensichtlich Deutsch und Ungarisch und welche noch?
Englisch. Ein ganz bisschen Schwedisch, da muss ich sagen, da war ich nicht so motiviert, Schwedisch zu lernen, da ich mich nicht so wohl gefühlt habe, da war meine Motivation nicht so groß. Ich spreche auch ein bisschen Spanisch und jetzt lerne ich Niederländisch.
Oh, sau cool. Welche Sprachen würdest du noch so gerne lernen? Also ich bin auch totaler Sprachenfreak. Ich liebe das total, welche auch so verwandt sind und so und auch Dialekte. Deswegen interessiert mich das total.
Französisch finde ich sehr cool. Würde ich auch gerne lernen. Italienisch, das ist ein bisschen so wie Spanisch. Ja, erstmal würde ich die
sind ein paar Projekte. Ja. Machst du das dann irgendwie über eine App oder nimmst du wirklich Kurse oder?
Nee, ich mache alleine, also mit einer App und ich habe auch Bücher gekauft.
Ah, stark. Richtig cool. Finde ich wirklich sau, sau cool. Aber kommen wir mal zurück auf deine Karriere zu sprechen, zum Fußball zurück. Du hast ja wirklich schon eine Menge erlebt. Ich habe es gesagt, seit 19 in Deutschland bei Hoffenheim da gewesen, 5 Jahre da gespielt, dann zu Leverkusen. Du hast aber auch schon mit 14 bei ÖPEST Budapest im A-Team debütiert. Mit 14, finde ich total krass. Danach eben auch zu Ferencváros. Wie schaust du so, ich meine, du hast noch eine Weile vor dir auf jeden Fall eine Karriere, aber wie schaust du so bisher auf deinen Weg zurück?
Ja, ich muss sagen, am Anfang, als ich noch in Budapest gespielt habe, da war es für mich so, ich war ja noch in der Schule und dann habe ich in Budapest gespielt, dann musste ich sehr viel mit dem Bus fahren oder mein Papa hat mich mitgenommen und das war wirklich sehr, sehr anstrengend und jetzt denke ich zurück und ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe und ich weiß nicht, ob ich das, wenn ich das jetzt machen müsste, ob ich das überhaupt schaffen würde. Deswegen, wenn ich da zurückdenke, dann bin ich echt sehr stolz darauf, dass ich das so hingekriegt habe, auch mit der Schule und Fußball zusammen.
Ja, oh, ich hatte gerade wirklich Gänsehaut, als du gemeint hast. Du weißt gar nicht, wie du das hinbekommen hast.
Ja, und dann auch, ich war 19, als ich nach Deutschland kam, das war auch ein Riesenschritt für mich. Und ich wusste gar nicht, ob das klappt oder ob das überhaupt für mich ist, jetzt im Ausland alleine zu wohnen. Und ja, am Ende muss ich sagen, es hat alles ganz gut geklappt. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr stolz darauf.
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sein. Das ist wirklich unfassbar mutig, auch eben so einen Schritt zu machen dann. Wie hast du eigentlich angefangen, Fußball zu spielen, wenn wir gerade bei dem Weg sind?
Ich war, glaube ich, 8. Also ich war gar nicht so jung. ich habe mit den Jungs in der Schule gespielt und dann nachmittags auf so eine Wiese haben wir immer Fußball gespielt und dann haben die Jungs gesagt, ja, wir müssen jetzt zum Training, willst du vielleicht auch mitkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, gerne, aber ich muss erstmal meine Eltern fragen. und dann habe ich meine Eltern gefragt und sie haben mich ein bisschen so komisch angeschaut und gesagt, ja, warum nicht? Ja, du kannst gehen. Und ja, ich bin da mit den Jungs dann zum Training gefahren und dann, ja, es hat mega viel Spaß gemacht und ja, dann habe ich meinen Eltern gesagt, ja, das ist was für mich, würde ich gerne weitermachen. Und dann, sie haben mich von Anfang an unterstützt und ich bin sehr dankbar, dass sie dann nicht gesagt haben, ja, es kommt das Fußball nicht für Mädchen, mag das nicht. Ja, das war echt cool.
Das ist eigentlich eine Sache, wo man denkt, so, das sollte schon selbstverständlich sein, aber ist es dann doch oft auch leider nicht. Wie lange hast du denn mit den Jungs dann noch mitgespielt? Oder hast du dann direkt im Verein auch angefangen, bei den Mädchen zu spielen? Gab es da ein Mädchenteam überhaupt schon?
Nee, bei uns in der Stadt gab es keine Mädchenmannschaft. Mhm. Ich habe dann zuerst in Budapest bei einer Frauenmannschaft gespielt, also als ich 15 war, glaube ich. Mhm. Habe ich dann bei den Frauen gespielt.
Auch ein recht langer Weg da auf jeden Fall. Super, super interessant. Ich finde es auch immer recht schwierig, so von Deutschland aus auf andere Länder zu gucken, wie es da aussieht eben mit dem Fußball. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, ne, dass in der Bundesliga das auf jeden Fall nach oben geht, was die Entwicklung angeht, mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Und da wird ja schon auch... Geht natürlich immer noch weiter nach oben, aber wird ja schon auch recht viel eben in die Jugend investiert. Wie bekomme ich hier so, oder ich zumindest, eher was von so England, Frankreich vielleicht noch mit, sonst wird es schon schwierig. Wie sieht es denn aus in Ungarn?
Ja, da sieht man auch die Entwicklung, aber da sind wir noch ein bisschen hinterher, das muss man so sagen. Aber wie gesagt, da wird es wird auch mehr investiert, auch von den Vereinen und mehr Mädchen spielen Fußball, als ich noch angefangen habe. Mhm. Das ist schon mal schön zu sehen, aber wie gesagt, da ist Ungarn noch ein bisschen hinterher.
Mhm. Hast du noch Kontakt zu deinem Heimatort? Weißt du, ob da mittlerweile auch ein Mädchenverein ist?
Ja, ich glaube, es gibt mittlerweile einen Mädchenverein, also Mädchenmannschaft.
Ja,
das ist auf jeden Fall schön.
Ja, auf jeden Fall, super toll. Wenn wir gerade bei Ungarn sind eben, ne, du bist ungarische Nationalspielerin, gerade eben auch zur Fußballerin des Jahres 2023 gewählt worden, also Glückwunsch an dieser Stelle mal.
Dankeschön.
Wie bekommt man sowas eigentlich mit? Also ich habe erst gedacht, ich frage dich, wie sehr hast du dich gefreut? Ich denke mir aber, du hast dich sehr, sehr doll gefreut. Deswegen, wie bekommt man sowas mit?
Ich habe das tatsächlich auf Instagram erfahren.
Okay.
Also wir hatten ja im Dezember noch ein Spiel mit der Nationalmannschaft und da hat mir die Trainerin schon so gesagt, ja, für mich warst du dieses Jahr die Beste und. Aber ich habe dann gar nicht dran gedacht, dass es irgendwie dann, das bedeutet, dass ich dann auch Fußballerin des Jahres bin. Und dann... ja, hat der Verband dann das so gepostet und dann so habe ich dann tatsächlich auf Instagram erfahren.
Also da ruft niemand an oder so, das war so mein Gedanke, dass irgendjemand dann sagt, hey.
Nein, vielleicht hat die Trainerin dann so damit schon gesagt, aber ich habe das dann nicht so verstanden. Ja.
Okay, interessant auf jeden Fall. Du hast schon angesprochen, ihr hattet noch ein paar Spiele. Nations League ist ja jetzt gerade auch zu Ende gegangen. Ihr seid da in der Liga B1. Es ist relativ kompliziert, sage ich mal so. Wie geht's dir da eigentlich? Weil ich muss wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwie über die Nations League gucke, nochmal nachgucken, wie genau ist das jetzt nochmal sortiert? Geht's dir da
irgendwie? Ja, so geht's mir auch. Ich muss zuerst, bevor wir angefangen haben mit der Nations League, erstmal gucken, okay, was passiert, wenn wir Erste werden, was passiert, wenn wir Zweite, Dritte und werden.
Ja.
Ja, und dann haben wir das in die Playoffs geschafft. Da musste ich gucken, okay, wie läuft jetzt erstmal Playoff? Und ja, es war wirklich sehr kompliziert.
Ja, also ganz kurz, es gibt Liga A, B, C und da nochmal jeweils Gruppen. Mhm. Und die jeweils Gruppenersten aus Liga A spielen dann das Final Four miteinander aus. Das hatten wir mit dem DFB. Und Liga B, da ist es so, dass die Gruppenersten direkt aufsteigen, die Gruppenletzten aus Liga A steigen ab und die Gruppenzweiten aus Liga B spielen dann nochmal gegen die, ich glaube, Drittplatzierten aus Liga A. Und dann gibt's nochmal eben so ein Relegationsding. Und da habt ihr eben, weil ihr seid nämlich Gruppenzweite geworden, gegen Belgien gespielt, ne, so verloren, die Hin- und Rückspiel jeweils 1-5 verloren. Bedeutet dir das was, also diese Nations League, oder stehst du dem eher kritisch gegenüber oder denkst du dir wirklich, ja, shit, wir wären voll gern aufgestiegen, oder sind es in Anführungszeichen einfach nur 2 verlorene Spiele, was ja trotzdem scheiße ist?
Ich finde generell gut, dass wir diese Nations League haben, weil es macht auf jeden Fall mehr Spaß, so Nations League zu spielen, als jetzt nur Freundschaftsspiele zu haben. Also da spielt man für etwas. Das ist auf jeden Fall schon cool. Und da wir in der B-Liga sind, haben wir dann auch Gegner, wo wir vielleicht, also wir haben ja gegen Irland gespielt, die sind besser als wir. Wir haben trotzdem gute Spiele gemacht gegen Irland. Und dann hatten wir auch aber Gegner, wo wir sagen, okay, wir sind dann besser, da müssen wir gewinnen. Also man hat diese Druck ein bisschen. Und man kann sich auch aber weiterentwickeln, und dann haben wir diesen zweiten Platz geschafft, was für uns erstmal sehr gut war, weil das war unser Ziel, und dann, ja, das ist erstmal schön, da haben wir uns auch sehr gefreut. Und dann, ja, so ein Playoff gegen Belgien war natürlich echt cool, auch wenn wir beide Spiele 5-1 verloren haben, muss ich sagen, in beiden Spielen, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da konnten wir auch mithalten. Manchmal waren wir sogar besser und wir sind 2-mal in Führung gegangen. Und ja, da sieht man, dass wir dann noch nicht in der Lage sind, da 90 Minuten mitzuhalten. Aber trotzdem, es war auf jeden Fall auch ein cooles Erlebnis, und das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und deswegen finde ich cool, dass wir so ein Nations League haben.
Sehr stark auf jeden Fall. Das, ich finde es immer sehr interessant, eben da die Meinung zu hören, weil es ja eben sehr vielschichtig ist, wie du meintest, ne? Es ist cool, irgendwie eben nicht nur Freundschaftsspiele zu spielen, sondern halt wirklich, wo es um was geht. Aber andererseits ist natürlich auch so der Aspekt, dass eben noch mal mehr Termine sind im Kalender und so, ist ja auch noch da. Und ja, wie gesagt, auch dieses Komplizierte. Bekommt ihr dann eigentlich vor den Spielen auch immer noch mal so ein Heads-up, so hey, okay, das und jenes muss jetzt passieren, damit dieses und jenes passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also uns wurde auch vor der Nations League dann erklärt, ja, was passiert, wenn, und wie das Ganze abläuft. Und jetzt auch bei den Playoffs. Ja, jetzt haben wir dann wieder EM-Qualis, und da musste ich nochmal gucken, okay, wie das Ganze abläuft, ist auch ein bisschen kompliziert. Aber ja, da bekommen wir wahrscheinlich auch noch ein Heads-up.
Auf jeden Fall, da muss ich mich auch nochmal reinarbeiten. Ich habe nur auch gesehen, irgendwie ja hier schon wieder EM-Quali. Und so, stimmt, das gibt ja auch noch. Das ist irgendwie so parallel. Nun denn, ich wollte dich auch noch was fragen, weil wir waren ja eben bei dir persönlich gerade schon. Und ich habe auch gelesen, dass du angefangen hast als Verteidigerin, dass du gar nicht Offensivspielerin von Beginn an warst. Also erstmal die Frage, wie bist du dann nach vorne gerutscht?
Ja, also erstmal, ich habe im Tor angefangen.
Ach, im Tor sogar? Wow! Ja. Krass!
Aber ich habe kein Spiel im Tor gemacht, aber so im Training war ich ganz oft im Tor, und das hat mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich nicht Torhüterin bin.
Wieso?
Ja, also irgendwie jetzt denke ich mir, boah, ich würde mich jetzt nicht so einen Ball reinschmeißen oder boah, nee, das ist, jetzt sage ich, nee, das ist nichts für mich. ja, als ich noch jung war, habe ich gedacht, boah, das ist mega cool. Ja, und dann hat mein Trainer, als ich noch bei den Jungs gespielt habe, hat der Trainer gesagt, ja, nee, du solltest eigentlich im Feld spielen, weil du bist ganz gut, also du solltest nicht im Tor stehen. Da zuerst war ich enttäuscht, dann habe ich gedacht, ja, okay, das macht eigentlich auch Spaß. Und als ich noch bei den Jungs gespielt habe, war ich dann IV oder AV. Und
ganz kurz für die HörerInnen, die das vielleicht nicht wissen, IV Innenverteidigerin, AV Außenverteidigerin.
Ja, genau. Und ich glaube, erst in der Frauenmannschaft war ich dann auf einmal Stürmerin. Ich weiß gar nicht, wie es so dazu kam, aber ich habe dann Tore gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das macht aber auch Spaß.
Stark. Hast du noch irgendwie so Eigenschaften in deinem Spiel, wo du sagst, ah, das kommt noch aus der Zeit, wo ich in der Defensive gespielt habe oder sogar im Tor?
Boah, gute Frage, das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich habe ja erzählt, dass mit dem Zweikampfverhalten, vielleicht kommt das jetzt ein bisschen so zurück. das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich aber jetzt nicht, ob da noch was von den Jugendzeiten übrig geblieben ist.
Ja, aber es ist super interessant, also auch aus dem Tor der Weg noch raus. Ich habe gerade mich erinnert gefühlt an, also ich hatte mal Annika Borbe auch hier zu Gast und die hat eben genau das gesagt, wo du gesagt hast, ja, das gefällt dir jetzt nicht mehr so gut, irgendwie dich da irgendwie in die Bälle zu schmeißen und so. Die hat gesagt, genau das macht ihr total Spaß und genau deswegen ist sie Torhüterin geworden auch. Also das war irgendwie gerade so eine Erinnerung daran. Dora, abschließend nochmal, also zwei Fragen habe ich noch. Einmal noch eine Frage auch von Instagram von einem Hörer. Planst du auch schon für nach deiner Karriere?
Ja, auf jeden Fall. Muss man, glaube ich, auch machen. Mhm. Ich habe auch studiert neben Fußball und ich habe auch einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre geschafft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da in diese Richtung was machen möchte, ob ich in Fußball bleiben möchte. Das ist noch nicht so ganz klar, aber ja, also ich bin auch schon in dem Alter, wo man sich ein bisschen so Gedanken machen muss. Und ja, wie gesagt, ich mache mir schon Pläne, ich habe schon viele Gedanken und ja, mal gucken, was dann so nach der Karriere passiert.
Ja, aber es ist auf jeden Fall richtig, richtig schön, dass du da eben so entspannt rangehen kannst und dir da die Zeit, also Zeit lassen kannst und nicht auf Krampf wirklich gucken musst, auch eben, ne, was du noch nebenbei machst oder so, sondern dass es so ja relativ ruhig angehen kannst. Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Wir haben schon über euer Spiel vom Montag gesprochen. Es geht gegen Leverkusen. Am Freitag spielt aber schon ein anderer ehemaliger Verein von dir, nämlich Hoffenheim. Und da habe ich mich gefragt, also Hoffenheim spielt gegen Wolfsburg am Freitag. Und da habe ich mich gefragt, schaust du da auch noch drauf? Weil ich meine, du warst immerhin 5 Jahre auch da.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich hatte auch eine schöne Zeit in Hoffenheim und in Leverkusen auch. Deswegen verfolge ich ihn auch ein bisschen. Ja. Und man muss bei beiden Vereinen sagen, sie machen einen mega Job diese Saison, finde ich. Auch fußballerisch, es macht Spaß zuzugucken. Und ja, deswegen verfolge ich dann auch die Spieler sehr gerne.
Jetzt dann Hoffenheim gegen Wolfsburg, 2. gegen 3. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Sind ja da an Frankfurt vorbei geschlichen. Wer glaubst du, wird das machen?
Champions League?
Jetzt beim Spiel Wolfsburg gegen Hoffenheim.
Ich kann mir vorstellen, dass Hoffenheim Wolfsburg schlägt. Aber Wolfsburg ist mittlerweile auch sehr, sehr gut drauf. Ich erwarte eher ein Unentschieden.
Okay, schauen wir nach. Schauen wir nach. Wir haben auch eine Kick-Tippe-Runde bei uns mit dabei. Vielleicht übernehmen den Tipp ja einige Leute dann. Dora, ganz, ganz lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und zu erfahren, wie du eben auch zum Fußball gekommen bist. Und so, es war super, super interessant. Vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch irgendwie gefallen.
Ja, sehr gerne. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ach, das freut mich doch, dass sie da auch Spaß hatte, Dora Zeller. Vom 1. FC Köln habt ihr hier gerade gehört. Ich fand das wirklich, also ihre Erzählungen, so wie sie auch angefangen hat, Fußball zu spielen und der Weg, den sie eben gegangen ist und natürlich auch die Begeisterung jetzt nach dem Spiel vom Wochenende. Echt bewegend, vor allen Dingen auch, wie sie erzählt hat, wie die weiten Strecken, die sie mit dem Bus zurücklegen musste und dass sie gesagt hat, sie weiß gar nicht, wie sie das alles geschafft hat. Oh, da habe ich gerade vorhin schon, als wir aufgenommen haben, vorhin schon Gänsehaut gehabt und jetzt gerade, wo ich das nochmal nacherzähle, bekomme ich auch direkt nochmal Gänsehaut. Also tolle Geschichte einfach.
Das war der Spieltag.
Der 15. Spieltag, ein bisschen haben wir ja schon gesprochen über Köln gegen Werder mit Dora. Saisonrekord mit den mehr als 30.000 Leuten. Köln schon besser gewesen, echt auch noch einige Chancen liegen gelassen. Aber insgesamt wirklich einfach ein sauunterhaltsames Spiel mit toller Unterstützung, sowohl von den Köln-Fans als auch von den Werder-Fans, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke hier an Lennart und Nils, die mir berichtet haben und auch Fotos geschickt haben. Nils zum Beispiel von sich selbst mit der die 45-Mütze, da habe ich mich sehr gefreut. Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Und auch im TV hat es einfach echt toll ausgesehen mit diesem riesengroßen Banner da. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Trotzdem gibt es hier auch noch was zu sagen zum Spiel. Und zwar erstmal die Tore von Marleen Schimmer, der Ausgleich dann von Jasmin Sehan für Werder, die gerade eingewechselt geworden ist. So rum ist, glaube ich, richtig. Der Siegtreffer, der kam dann allerdings, ich glaube, so 10 Minuten später oder was von Carlotta Wamsa. Endlich mal ein Treffer wieder aus dem Spiel heraus für Köln, die zuletzt das geschafft haben in einem Pflichtspiel im Dezember gegen Wolfsburg. Im Freundschaftsspiel ist denen das schon mal gelungen, aber ja, der letzte Treffer in einem Pflichtspiel aus dem Spiel heraus im Dezember gegen Wolfsburg. Ganz schön irre. Es gibt auch eine neue Stadionsprecherin bei Köln, die hat einen ganz ordentlichen Job gemacht, würde ich mal sagen, so wie ich das im TV zumindest gehört habe oder in der TV-Übertragung. Und auch ein sehr wichtiger Hinweis auf jeden Fall hier. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht auch bei ein paar anderen Vereinen, bei der SGS Essen zum Beispiel. Werder ist mit einer speziellen Kapitänsbinde aufgelaufen. Und zwar ist das die inklusive Pride-Binde von Victoria Berlin entworfen. Und ich freue mich richtig, dass die eben auch in der Bundesliga angekommen ist. Ja, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Findet ihr bestimmt in den Fotos zu den Spielen. Oder schaut mal bei Victoria Berlin auf der Website vorbei. Da könnt ihr die auch selber besorgen für euren Verein. Vielleicht Disclaimer hier an der Stelle. Ja, ich arbeite auch für Victoria Berlin. Aber unabhängig davon finde ich das einfach eine coole Sache und irgendwie eben cool, dass das aus der Regionalliga Nordost bis in die Bundesliga reicht. Coole Sache gibt es auch beim nächsten Spiel. Da sind ziemlich viele Parallelen, wenn ich ehrlich bin. Auch ein Zuschauerrekord, allerdings für das Stadion da eben. B, gleiches Ergebnis, 2-1, allerdings fürs Auswärtsteam. Und C, auch mit Bezug zu Victoria Berlin, weil ich das Spiel nämlich nicht sehen konnte, weil in der Regionalliga die Saison auch wieder losgegangen ist, eine Woche vorher schon, aber jetzt eben auch das Heimspiel bei Victoria und da bin ich ja immer am Start, habe mich mega gefreut, das war richtig, richtig cool. Ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch wieder reinzukommen, aber ja, deswegen konnte ich Eintracht Frankfurt gegen Bayern München nicht sehen. 1-2, wie gesagt, verliert Eintracht Frankfurt gegen Bayern vor 5.750 ZuschauerInnen. Ist wohl ein Rekord fürs Brent-Hanobad, richtig stark auf jeden Fall da auch. Was ich so gelesen habe, sieht so aus, ne? Frankfurt hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, da stand es dann schon 0-1, hat es dann aber richtig gut gemacht und wohl auch irgendwie auf Sieg gespielt, also muss ja echt crazy gewesen sein, dass das dann nicht geklappt hat. Ja, ich glaube aber, du kannst so gut spielen, wie du willst, wenn da irgendwie eine Bühl und Schüller am Start sind, dann kann auch eine Laura Freigang da nichts mehr machen mit ihrem Treffer zwischendurch, dem Ausgleich. Frankfurt hat damit jetzt zum dritten Mal in Folge verloren in der Liga. Also die hatten zwischendurch noch DFB-Pokal, da haben sie gewonnen, aber in der Liga, 3 Spiele in Folge verloren. Damit rutschen sie auf Platz 4. Erstmals seit 6 Spieltagen sind sie damit nicht mehr in den Top 3 und sie hatten ja 6 Punkte Vorsprung. Also kann man auch mal sehen, das muss nichts heißen, sind ja auch eben nur 2 Siege oder halt 2 Spiele, die das eine Team gewinnen muss und das andere verlieren muss. Ich hoffe mal, dass Frankfurt da irgendwie ein bisschen mehr in die Gänge kommt wieder, weil das war ja doch dann sehr schade. Die hatten sich ja von der anfangs auch schwierigen Zeit, sage ich mal, zum Auftakt in die Saison, da hatten sie ja auch ein bisschen Fragezeichen aufgeworfen, sagen wir es mal so. Und dann aber eine krasse Serie hingelegt von unfassbar vielen Siegen in Folge oder zumindest ungeschlagen auch in Folge und jetzt 3 Niederlagen in Folge. Ich hoffe, dass eben nächste Woche nicht noch eine 4. mit dazukommt. Und auch Duisburg hat eine sehr, sehr bittere Serie, die jetzt nichts Neues ist, aber mit jedem Spieltag, die andauert, wird es echt immer bitterer. 15. Spieltag und Duisburg wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg. Haben jetzt gegen Essen verloren. Am Freitag ist es schon gewesen, 1-4. Mit einem sehr, sehr schönen Tor zum, das dritte Tor für Essen ist das gewesen. Ramona Meyer nach einer richtig, richtig tollen Vorarbeit da von Kowalski. Deutlich ist es auch gewesen bei Wolfsburg gegen Leipzig am Montagabend 4-0. Da springen wir mal gerade ein bisschen schneller durch. Gibt da auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, außer dass es wirklich ein unglaublich krasses Spiel von Jule Brandt gewesen ist. 2 Tore, 1 Vorlage. Aufgelegt hat sie für Jonstadt, das 1-0 ist von Hegering gekommen. Also wirklich, die legt da gerade eine Leistung hin. Riesenrespekt an dieser Stelle. Muss man aber auch ehrlich sagen, Wolfsburg hat noch eine Menge liegen gelassen. Und da Respekt dann aber an Leipzig, dass sie sich eben nicht einfach nur hinten reingestellt haben. Weniger Tore haben wir bei Freiburg gegen Leverkusen, 0-0. ja, klingt jetzt erstmal nicht so gut, auch das Spiel konnte ich leider nicht sehen, aber soll wohl einiges zu bieten gehabt haben, leider oft abseits, einige Alu-Treffer, halt eben leider keine Tore und das hilft den beiden Teams dann irgendwie eher wenig. Wobei, Frankfurt ist damit das dritte Spiel in Folge in der Liga ungeschlagen. Also, finde ich, kann man schon so als einen Bogen nach oben sehen bei Freiburg, die ja auch echt ein bisschen Schwierigkeiten hatten in dieser Saison. So bisher ist ja alles irgendwie so ein bisschen, ja, Freiburg auch unzufriedenstellend. Die könnten so viel besser machen. Dann haben wir noch eine Partie offen, Hoffenheim gegen Nürnberg. Ja, ziemlich klare Sache da, Hoffenheim 2-0 gewinnen die gegen die Nürnbergerinnen mit dem Doppelpack von Mara Alba. Süße Story da, aber auf jeden Fall, ja, Niederlage für Nürnberg. Aber Lea Paulik gibt endlich ihr Bundesliga-Debüt. Sie ist ja eigentlich Stammtorhüterin bei Nürnberg, aber eben Ewigkeiten verletzt gewesen. 7 Monate hat es gedauert mit ihrer Schulterverletzung. Hat deswegen bisher noch kein Spiel in der Bundesliga gemacht. Aber jetzt ist sie eben wieder zurück gewesen und hat irgendwie auch bei Instagram ganz, ganz süß gepostet. So quasi an ihr jüngeres Ich. Das hier ist für dich. Wirklich, da geht einem schon ein bisschen das Herz auf. Auch wenn es natürlich ja schon traurig ist für Nürnberg, dass sie da eben keine Punkte haben mitnehmen können. Aber ich glaube, gegen Hoffenheim rechnet man da auch nicht zwingt mit. Dann sieht es in der Tabelle mittlerweile so aus, dass eben Duisburg und Nürnberg auf den letzten beiden Rängen stehen. Nürnberg mit 5 Punkten Abstand mittlerweile schon auf Leipzig, aufs rettende Ufer quasi. 6 Punkte Rückstand haben sie auf die Kölnerinnen, die 1 Punkt vor Leipzig sind eben. Und dann haben wir auch schon den nächsten großen Break mit 6 Punkten eben. Da haben wir dann Freiburg und Bremen auf Platz 8 und 7. Wir gehen das heute mal von unten nach oben. Und richtig lustig, was ich immer wirklich sehr, sehr funny finde, ist, wenn an so einem späten Zeitpunkt in der Saison wirklich ein geteilter Platz am Start ist, weil dann nämlich eben auch das Torverhältnis genau gleich ist. Essen und Leverkusen teilen sich den 5. Platz mit 21 Punkten, also auch nur einer mehr als Werder und Freiburg. Und da fällt mir jetzt auch gerade wieder auf, ne, bei Werder sagen wir die ganze Zeit, ja, das läuft total super und total gut und so. Die sind ja punktgleich mit Freiburg. Und bei Freiburg sehe ich das eher so aus der Brille, boah, da könnte eigentlich auch noch mehr gehen und das sieht nicht so richtig super aus. Naja, Frankfurt, wie gesagt, auf Rang 4 mittlerweile und dann Platz 3 und 2 eben Hoffenheim und Wolfsburg, aber die trennen eben auch schon 11 Punkte. Wolfsburg bleibt an Bayern dran, 1 Punkt trennt die beiden nur, also da ist auch noch ein bisschen was offen, wenn wir mal davon ausgehen, dass die jetzt nicht alle Spiele noch gewinnen.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Was erwartet uns nächste Woche? Auf jeden Fall ein Topspiel. Am Freitagabend haben wir Hoffenheim gegen Wolfsburg. Platz 2 gegen Platz 3, habe ich ja vorhin gerade eben schon gesagt. Also das wird auf jeden Fall ein Banger. Ich glaube, anders als Dora, dass Wolfsburg das machen wird. Ich setze da, glaube ich, nicht auf ein Unentschieden. Dafür ist Jule Brandt gerade auch einfach viel zu gut drauf. Ja, ich bin aber auf jeden Fall gespannt. Dürfte ein aufregendes Spiel werden. Oder es wird richtig langweilig, weil die beiden sich so, wie sagt man so schön, neutralisieren. Genau. Auch Montagabend wird ein fetziges Spiel, haben wir auch von Dora gehört, Köln zu Gast in Leverkusen. Andere Kulisse auf jeden Fall, aber ich gehe mal davon aus, dass die Kölnerinnen da einige mitnehmen werden. Da ist ein Montagabendspiel, glaube ich, nicht ganz so nervig, weil Köln und Leverkusen ja nicht weit weg voneinander sind. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Dann haben wir am Samstag auch noch Bayern gegen Leipzig. Das könnte recht deutlich werden. Auf der anderen Seite, ja, Leipzig auch für Überraschungen gut. Das wäre für Wolfsburg zum Beispiel sehr, sehr gut auch und für Leipzig eben auch. Dann haben wir Werder gegen Essen. Das wiederum ist sehr, sehr eng, denn die beiden Teams trennt ja nur ein einziges Pünktchen. Sonntag geht's weiter mit Nürnberg gegen Freiburg und Duisburg gegen Frankfurt. Die beiden Letztplatzierten da. Vielleicht gibt's da ja auch noch eine Überraschung. Und damit gehen wir weiter zu den News. Ui, Leute, ich hab euch das ja schon gesagt, das wird eine Menge. Aber die allerwichtigsten Nachrichten zuerst. Es steht fest, wer der neue Bundestrainer wird. Und ja, es ist wieder ein Mann. Ist natürlich funny, in Anführungszeichen, dass das ausgerechnet am feministischen Kampftag bekannt gegeben wird. Aber ja, nun denn. Christian Wück ist es, 50 U17 Weltmeister, Trainer, aktuell trainiert er die U15 bei den Jungs. Also der hat noch keine Erfahrung im Frauenfußball, ihm wird aber trotzdem nachgesagt, dass er die Sprache der Spieler spricht. Ja, Jule Brandt hat nach dem Spiel gegen Leipzig im Interview bei Sport1 gesagt, ich kenne den gar nicht, ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf, ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass es eben nicht so eine bekannte Person ist. Ich hätte mich natürlich trotzdem auch gefreut, wenn es eine Trainerin gewesen wäre. Auf der anderen Seite hat man auch, oder habe ich zumindest gelesen, dass das Team sich wohl einen Trainer gewünscht hätte explizit, aber das ist alles nur Hörensagen, steckt da nicht so drin. Aber ja, müssen wir uns überraschen lassen, wie das dann läuft. Nach Olympia wird er dann von Horst Rubisch übernehmen. Maren Meinert wird seine Assistenztrainerin. Neuer Trainer steht auch bei Hoffenheim fest. Stefan Lerch, der hat ja gesagt, dass er als Trainer aufhören wird zum Ende der Saison und sich auf die Rolle als sportlicher Leiter konzentrieren will. Zwischendurch ist auch Robert De Pau als sein Nachfolger gehandelt worden, also der Trainer von Leverkusen aktuell. Fand ich super interessant, weil dann eben wieder auch so ein Trainerkarussell losgegangen wäre. Aber Theodoros Dedes, das wird der Neue, hat von 2019 bis 2022 auch schon den SV Meppen trainiert. Bei den Männern auch schon Waldhofen Mannheim in der dritten Liga. Ist gerade mal 34 Jahre alt, also super jung. Mit Meppen hat er zweimal den Aufstieg geschafft, aber eben entsprechend auch den Abstieg. Ja, ich bin gespannt, wie es dann bei Hoffenheim eben weitergehen wird mit Dedes. Ey, ich sag's euch, in dieser Woche hat's so viele Trainer-News gegeben. Die nächste kommt aus Duisburg, denn Gerstner hört bei Duisburg auf zum Ende der Saison. Auch hier, da gibt's noch keine Neuigkeiten, wer ihn beerben wird, aber soll wohl bald auch bekannt gegeben werden. Und auch Theresa Merck wird bald nicht mehr bei Freiburg an der Seitenlinie stehen, denn sie geht in Babypause. Im Sommer soll es schon soweit sein, dass das Kind kommt, also gar nicht mehr so lang. Wer da folgen wird, ist auch noch nicht offen, also wer dann für sie übernehmen wird, bin ich mal gespannt. Ich finde es irgendwie ganz, ganz schwierig, weil natürlich auf Freiburg jetzt so ein bisschen der Druck liegt, dass sie aktuell die einzige Trainerin in der Liga haben. Und ob sie sich dann dafür entscheiden werden, wieder eine zu nehmen oder einen Trainer, bin ich auf jeden Fall gespannt. So, ihr Sweetie Pies, ihr kennt das Spiel. Hallo aus dem Editing einmal, denn ja, es ist mal wieder so gewesen, dass ich gerade durch war mit der Folge und dann kommt noch eine Nachricht rein und zwar laut Sky Infos soll wohl Nico Schneck übernehmen bei Freiburg. Der hat auch schon bei Leverkusen den Co-Trainer gemacht, bei Duisburg den Cheftrainer, also jemand mit Erfahrung, den wir ja auch schon kennen. Ja. Also möglicherweise gibt es da dann bald die fixen Nachrichten. Dann haben wir noch ein paar Transfers auch bei den Spielerinnen. Dominik Janssen soll Wolfsburg wohl verlassen und zwar nach England im Sommer dann auch. Wohin genau, nicht ganz klar, aber eben England soll es werden. Und boah, da muss ich echt schlucken, die Defensive bei Wolfsburg. Huiuiuiui. Oberdorf geht zu Bayern, Feli Rauch ist in die USA gegangen, Sarah Agresch ja auch schon weg. Nicht erst im Sommer, sondern eben jetzt und dann jetzt auch noch Janssen. Boah. Naja, immerhin hat Joel Wedemeyer verlängert ihren Vertrag. Die gilt da als Identifikationsfigur und fühlt sich wohl. Also da hat man auf jeden Fall eine, die bleibt. Wer nicht bleibt, das ist Nicole Biller. Die verlässt die TSG Hoffenheim nach 9 Jahren und wechselt zu Köln. Ist bei Hoffenheim auf jeden Fall eine wichtige Stütze gewesen, Stürmerin, einige Tore gemacht. Anfang der Saison hatte sie sich ja verletzt und ist wirklich schmerzlich vermisst worden. Sie bekommt einen Vertrag bis 2026 bei Köln, also 2 Jahre, und kommt vor allen Dingen ablösefrei. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen verwirrt, warum sie eben zu Köln wechselt, weil das ja doch auch eine andere Tabellenregion ist als Hoffenheim. Aber sie hat gesagt, ja, sie hat irgendwie Bock gehabt, was Neues zu machen. Und ja, dann ist ein Wechsel auf jeden Fall sinnvoll, würde ich mal sagen. Und wer auch wechselt, finde ich auch einen richtig krassen Transfer. Elisa Sens wechselt von Leverkusen zur Eintracht Frankfurt. Bei Leverkusen ist sie aktuell Kapitänin, wird hoch und hoch und hoch gelobt, hat ja auch schon DFB-Spiele gemacht für das A-Nationalteam. In dieser Saison jetzt auch gerade eben erst da reingekommen. Ab Sommer spielt sie dann in Frankfurt. Und ich finde das wirklich einen total, also irgendwie krassen Transfer, weil das natürlich für Leverkusen unfassbar bitter ist, so eine wichtige Spielerin zu verlieren. Für Frankfurt aber, glaube ich, ist das wirklich sau, sau gut. Die passt unglaublich gut dazu. Sens ja wirklich eine Top-Mittelfeldakteurin. Kann, glaube ich, das Frankfurter Spiel echt nochmal aufs nächste Level heben. Anautis, der hat Sens wohl schon seit ihrer Zeit bei der SGS Essen auf dem Schirm gehabt. Jetzt bekommt sie einen Vertrag bis 2027. Und damit schauen wir dann mal ein bisschen rüber über die Grenzen unseres Landes, denn da passieren auch irgendwie sehr interessante Dinge. Und zwar hat es jetzt eine Studie gegeben wohl, die besagt oder die bestätigt, weiße Hosen beeinträchtigen die Leistungen von Fußballerinnen. Ist jetzt, glaube ich, nicht so eine riesengroße Überraschung, aber ich finde es trotzdem cool, dass das auch in Studien nachgewiesen wird. Also Alex Krummer, der ist Professor für Sportökonomie am University College im norwegischen Molde und der hat Spiele untersucht aus den letzten 20 Jahren von Männern und Frauen und auch eben innerhalb der Geschlechterkategorien halt geguckt, ne? Er hat sich Teams von Frauen in weißen Hosen angeschaut und festgestellt, die haben signifikant weniger Punkte gesammelt als Teams von Frauen in dunklen Hosen. Bei Männern gibt es da aber keinen signifikanten Unterschied, ob die Teams weiße oder dunkle Hosen tragen. Hängt natürlich damit zusammen mit der Menstruation. Denn ich glaube, wenn ihr menstruiert, kennt ihr das selber. Ich kenne das auch total, wenn man dann helle Klamotten trägt oder, keine Ahnung, gerade eine helle Bettwäsche hat, dann denkt man so, fuck, laufe ich jetzt aus? Sieht man da irgendwie was? Und das ist ja total logisch, dass sich das eben auf die Leistung auswirkt. Ist mir zugeschickt worden, tatsächlich diese Studie von Lennart vom Deutschlandfunk, hat er mir da einen Artikel zugeschickt. Packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Ich finde das nicht wirklich überraschend, aber total cool, dass man das eben auch an Zahlen belegen kann. Dann gibt es eine etwas verrückte Story aus England, aus London speziell. Sam Kerr, Chelsea-Stürmerin und natürlich, kennen sie auch aus Australien, der ist Rassismus vorgeworfen worden. Sie hätte einen Polizisten rassistisch beleidigt. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich echt gedacht so, was zum Henker? Später ist dann rausgekommen, dass das ein weißer Polizist ist. Und hier mal kurz, ne, Rassismus gegenüber Weißen gibt's nicht. Das hängt eben mit Machtstrukturen zusammen. Ihr ist vorgeworfen worden, sie hätte ihn wohl einen Stupid White Bastard oder Stupid White Cop genannt. So, Thema White Fragility. Ich fand das echt, also, ich muss gestehen, ich musste erst ein bisschen lachen, als ich dann die Auflösung sozusagen gelesen habe, weil das irgendwie, ja, so typisch wieder ist, eben, wie ich meinte, White Fragility, dass man sich selber eben nicht hinterfragt in seinen Rassismen und eben nicht sieht, dass Rassismus gegen Weiße nicht, also dass es den nicht gibt, weil einfach die Definition Rassismus ein gewisses Machtgefüge beinhaltet und das eben von Weißen ausgeübt worden ist. Da hat auch ein ehemaliger australischer Nationalspieler, Craig Foster, erst dagegen argumentiert und dann aber eben auch sich entschuldigt dafür, dass er gesagt hätte, ja, das war rassistisch, was Sam Kerr gesagt hat. Und er hat dann eben gesagt, ja, er hat einen Fehler gemacht und is very pleased to be able to learn that racism only can be perpetrated against a marginalized person or group. Also, ach, meine Güte. Und dann die nächste Story zum Kopfschütteln. Marta Cox, Starspielerin Panamas, hat mit dem Austritt aus dem Nationalteam gedroht, weil der Verbandschef sie fett genannt hat. Wo ich mir denke, hallo? Also, ich meine, klar, das ist ein Sport und so, da muss man bestimmte Leistungen bringen, aber die haben ja mit dem Körperbild nichts zu tun und don't fucking comment on people's bodies. Können wir uns darauf mal langsam einigen? Es ist 2024. Ah, oh, vor allen Dingen eben auch da wieder nicht, also klar, auch bei Männern bitte nicht, aber vor allen Dingen eben nicht die Körper von Frauen kommentieren, weil auch da wieder Stichwort Machtgefälle, Machtgefüge. Wir leben nun mal in einem Patriarchat. Also, your daily dose auf Auskotzen hier an dieser Stelle. Ich bin auf jeden Fall richtig, richtig froh, dass sowohl Sam Kerr sich da positioniert und dass das aufgelöst werden konnte, diese Situation, und eben, dass Marta Cox das auch nicht einfach so über sich hergehen lässt, sondern sich eben wehrt. Props an sie. Und trotzdem scheiße, dass sie es machen muss. Meine Güte, jetzt musste ich mal einmal wirklich kurz nochmal durchatmen. Wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angekommen, finally, sagen vielleicht die einen oder anderen. Es sind wirklich sehr, sehr viele News gewesen, vor allen Dingen ja so viele Transfers, die jetzt anstehen, weil die Teams eben anfangen mit der nächsten Saison zu planen und die Spielerinnen natürlich auch. Bekommt ihr das Ganze natürlich immer weiter hier mit. Die eine Woche Pause ist vorbei. Ich bin jetzt wieder auch regelmäßig eben am Start und zwar nächste Woche, boah, da freue ich mich enorm, mit Sveindis Jonsdottir. Jawohl, ich spreche mit ihr und deswegen auf jeden Fall hier schon mal der Hinweis, es wird dann eine Folge auf Englisch werden, beziehungsweise halt das Interview wird auf Englisch sein. Ich hoffe, das ist okay für euch, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, aber zeitlich wird es richtig schwierig, eine Übersetzung irgendwie mit anzufertigen. Aber ich freue mich unfassbar doll. Schreibt mir auf jeden Fall gerne schon mal Fragen, aber ich werde das auch nochmal posten dann bei Instagram. Und ja, freue mich da sehr, sehr dolle drauf. Gibt natürlich auch wieder einen Hinweis an dieser Stelle. Ja, checkt die Studie aus vom Deutschlandfunk, beziehungsweise nicht vom Deutschlandfunk, sondern bei Deutschlandfunk. Die Studie zu den weißen Hosen. Und auch möchte ich euch empfehlen, eine Arte-Doku, Tracks East, Sport in Zeiten des Aufruhrs, unter anderem von Christina Smirnoff, eben mit der Frage, wie politisch ist Sport? Da werden verschiedene SportlerInnen ja, interviewt und gezeigt, was die eben so machen. Ukrainische, russische SportlerInnen. Es geht aber auch einen Blick nach Israel und auch nach Kirgisistan, wo Frauen sich eben emanzipieren durchs Fußballspielen. Das ist super, super interessant. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und auch auf jeden Fall, ja, folgt der Bolztribüne. Schaut vorbei bei bolztribüne.de mit UE natürlich geschrieben. Da kommen ganz, ganz viele Beiträge rein zum Fußball der Frauen. Auch tatsächlich, was so SchiedsrichterInnen angeht und was Regeln angeht, die da ja immer wieder angepasst werden und so weiter. Checkt es auf jeden Fall aus, wenn ihr da ganz viele Infos sammeln wollt. Legende verloren, ein Podcast eben zur Historie des Fußballs der Frauen, ist da jetzt auch mit dabei. Freue ich mich persönlich auch sehr, also ja, da auch die Empfehlung. Und natürlich auch Lulu FM, das queere Radio, die jetzt ja auch schon eine ganze Weile mittlerweile eine Fußballrubrik haben mit mir an der Stelle. Die 45 ist da mit dabei. Checkt Instagram aus, Doras Instagram, euren Lieblingsverein, welcher auch immer das sein mag. Wir haben ja mittlerweile zum Glück alle Bundesligistinnen, glaube ich, ja, einen Instagram-Account separat. Bei Leipzig hat es, glaube ich, noch ein bisschen gedauert, bis es soweit gewesen ist. Mich findet ihr bei Instagram unter @die45_podcast. Ja, und dann würde ich doch mal sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz, ganz lieb fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten der Folge und auch fürs Folgen des Podcasts. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut immer. Hilft mir sehr, auch ja das Word quasi zu spreaden, wenn man so denglisch sagen will. Ich bedanke mich auch ganz, ganz lieb für eure süßen Fotos, die mittlerweile wirklich auch reinkommen. Da freue ich mich sehr. Und ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal an Caro, die mir einen ganz süßen Werder die 45-Anhänger, Schlüsselanhänger gemacht hat. Bin ich letztens auch, gerade als ich aus Berlin wieder zurückgekommen bin und den Schlüssel rausgekramt habe aus meiner Tasche, habe ich auch wieder sehr, sehr grinsen müssen, als ich den gesehen habe. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Wenn ihr mich unterstützen wollt, da freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Wie gesagt, alles, was ich gerade gesagt habe, teilen, bewerten, folgen, hilft. Aber ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne bei GoFundMe was spenden quasi. Das ja, ist auch ganz, ganz lieb. Da freue ich mich sehr drüber, wenn ihr da eben meine Arbeit unterstützen wollt, dass ich mir die Zeit hier nehmen kann, das alles zu machen. Und dann sage ich, Grüße gehen raus. Macht's gut.